Die Sonderzahlungen. Unter Sonderzahlungen versteht man Teile des Entgelts, welche dem Arbeitnehmer neben oder auch nicht neben ihrer laufenden Bezüge regelmäßig in größeren Zeitabständen oder auch nur einmalig ausbezahlt werden. Beispiele dafür sind die Urlaubsbeihilfe, Weihnachtsremuneration, Einmalprämien, Bilanzgelder, Jahresabschlussprämie, Jubiläumszuwendungen, die gesetzliche Abfertigung und so weiter. Die arbeitsrechtlichen Ansprüche zu Sonderzahlungen sind meist in Kollektivverträgen geregelt. Es gibt aber auch Bestimmungen in Gesetzen, Mindestlohntarifen, Betriebsvereinbarungen oder im Einzeldienstvertrag. Daneben können Sonderzahlungen auch freiwillig gewährt werden. Ohne einen Anspruch aufgrund Gewohnheitsrecht, betrieblicher Übung oder des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes. Am häufigsten sind Sonderzahlungen im Kollektivvertrag geregelt. Diese bezeichnen die Sonderzahlungen jedoch nicht immer einheitlich. So wird zum Beispiel die Urlaubsbeihilfe unter anderem auch Urlaubsgeld, Urlaubszuschuss oder 14er Bezug genannt, die Weihnachtsremuneration unter anderem auch Weihnachtsgeld oder 13er Bezug und das Bilanzgeld auch 15er Bezug. Der Anspruch auf die Sonderzahlungen kann etwa durch den Kollektivvertrag von einer Mindestbeschäftigungsdauer abhängig gemacht werden. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Wartefristen. Das heißt, mir steht erst die Sonderzahlung dann arbeitsrechtlich zu, wenn ich diese Wartefrist erfüllt habe. Die Höhe und Fälligkeit der Sonderzahlung ist ebenfalls im Kollektivvertrag geregelt. Der Zeitraum, für den Sonderzahlungen im Regelfall gebühren, ist das Kalenderjahr. Manche Kollektivverträge stellen aber auch auf das Arbeitsjahr ab. Über die Höhe und Fälligkeit der Sonderzahlungen gibt es in vielen Kollektivverträgen nicht immer gleichlautende Bestimmungen. Zahlreiche Kollektivverträge bestimmen, dass sich die Höhe der Sonderzahlung nach der Entgelthöhe zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Sonderzahlung bemisst. Man spricht hier auch von einer Stichtagsbetrachtung. Grundsätzlich ist in solchem Fall keine Mischberechnung vorzusehen. Kollektivverträge können aber auch vorsehen, dass Sonderzahlungen generell anhand einer Durchschnittsbetrachtung berechnet werden. Im Regelfall gilt für die Bemessung der Höhe der Sonderzahlung Folgendes. Soweit KV-Bestimmungen die Sonderzahlung in der Höhe eines Grundgehalts oder eines Grundlohns festlegen, sind keine sonstigen Bezugsbestandteile in diese hineinzurechnen. Gebührt ein Monatsgehalt oder ein Monatslohn, sind zumeist bestimmte, in der Regel im Kollektivvertrag angeführte Bezugsbestandteile in die Sonderzahlung mit einzubeziehen. Gebührt ein Monatsentgelt, sind alle Bezugsbestandteile, zum Beispiel Überstunden, Zulagen, Prämien usw., nicht jedoch Aufwandsentschädigung, in die Sonderzahlung mit einzubeziehen. Üblicherweise gebührt dem Dienstnehmer die Sonderzahlung für das ganze Kalenderjahr. Liegt kein ganzes Kalenderjahr vor, stehen die Sonderzahlungen nur in der Aliquoten, sprich anteilsmäßigen Höhe zu. Bei Eintritt während des Kalenderjahres ist die Sonderzahlung, sofern im Kollektivvertrag nichts anderes verankert ist, zu aliquotieren. Auch beim Austritt ist es in der Regel so, dass der Mitarbeiter die Sonderzahlungen nur in der entsprechenden Höhe bekommt. Bei der Auszahlung, beim Austritt ist es wieder notwendig zu prüfen im Kollektivvertrag, ob es bei der Beendigung die Möglichkeit gibt, zu viel erhaltene Sonderzahlungen rückzurechnen. Und da gibt es verschiedene Beendigungsgründe, die das ermöglichen, wo zum Beispiel bei der fristlosen Entlassung, beim unberechtigten vorzeitigen Austritt, wo diese Rückverrechnung erlaubt ist. Das heißt, ich muss mir vorher ein Bild im Kollektivvertrag machen, inwieweit eine Rückverrechnung von diesen Sonderzahlungen möglich ist. Das heißt, das ist eine Sache, die ich mir anschauen muss, wenn es um die Aliquotierung geht, ob ich da rückverrechnen darf. Bei den Sonderzahlungen muss ich auch aufpassen, was passiert, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel Teilzeit beschäftigt ist und unterschiedlich höhere Bezüge bekommt. Und da ist es wieder wichtig, auch einen Blick auf den Kollektivvertrag zu werfen. Was regelt er diesbezüglich? Das heißt, der Kollektivvertrag kann festgelegt werden, welcher Zeitraum für die Berechnung der regelmäßig geleisteten Mehrarbeit heranzuziehen ist. Sofern der Kollektivvertrag keinen Durchschnittszeitraum festlegt, ist ein 3-Monats-Zeitraum vertretbar. Bei saisonalen Schwankungen ist ein 12-Monats-Zeitraum angemessen. Das heißt, da muss ich mir anschauen, was regelt der Kollektivvertrag dazu. Bei einer Änderung der Arbeitszeit, zum Beispiel von einem Wechsel von Voll- auf Teilzeitbeschäftigung oder umgekehrt, gilt Folgendes zu beachten. Das heißt, da ist es wichtig, wieder den Kollektivvertrag zu lesen, ob der Kollektivvertrag eine Stichtagsberechnung vorsieht oder eine Mischberechnung. Das heißt, ist eine Stichtagsberechnung ausgiebig, schaue ich mir diesen Stichtag an, wann ist diese Sonderzahlung fällig, und je nachdem wird die Sonderzahlung bemessen. Bei einer Mischberechnung wird quasi ein Schnitt gerechnet zwischen der Vollzeitbeschäftigung und der Teilzeitbeschäftigung, und dementsprechend wird das dann berechnet. Für den Fall einer Teilzeitbeschäftigung im unterschiedlichen Ausmaß bestimmt zum Beispiel der Kollektivvertrag der Handelsangestellten Folgendes: Bei Teilzeitbeschäftigten mit unterschiedlichem Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung berechnet sich die Weihnachtsremuneration nach dem Durchschnitt der letzten 13 Wochen vor der Fälligkeit. Gleiches gilt für die Urlaubsbeihilfe. Das heißt, da sagt der Kollektivvertrag, ist eine Mischberechnung durchzuführen. Auch bei der Teilzeitbeschäftigung nach dem Mutterschutzgesetz, dem Väterkarenzgesetz, gibt es diese Mischberechnung. Ein besonderer Punkt bei den Sonderzahlungen, den ich beachten muss, ist bei der Vollendung der Lehrzeit. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter von der Lehre in das Angestelltenverhältnis bzw. das Arbeiterverhältnis wechselt, ist es auf jeden Fall eine Mischberechnung vorzunehmen. Das heißt, da brauche ich eine Mischberechnung. Und wenn der Lehrling jetzt von der Vollzeit, also vom ersten ins zweite Lehrjahr wechselt, muss ich mir die kollektivvertraglichen Bestimmungen anschauen. Das heißt, gibt es da eine Stichtagsberechnung, dann nehme ich mir den Stichtag her, ansonsten nehme ich quasi eine Mischberechnung. Hinsichtlich von Krankenständen und Aliquotierung muss ich auch beachten, was regelt der Kollektivvertrag diesbezüglich. Das heißt, der Kollektivvertrag kann mir die Kürzung erlauben oder die Kürzung einschränken, und dementsprechend kann ich dann für diese Nichtleistungszeiten, das heißt für die Zeit, wo er vielleicht kein Entgelt kriegt oder nur mein halbes Entgelt, legt der Kollektivvertrag dann fest, wie hoch diese Sonderzahlung sein kann. Dahingehend auch immer auf den Kollektivvertrag achten und dementsprechend das anpassen. Muss der Mitarbeiter den Präsenz- oder Zivildienst antreten, beziehungsweise beim Mutterschutzgesetz beziehungsweise Väterkarenzgesetz, stehen dem Mitarbeiter die Sonderzahlungen nur anteilsmäßig zu, sofern der Kollektivvertrag nicht anderes bestimmt. Das heißt, diesbezüglich werden diese Sonderzahlungen dann aliquot ausbezahlt. Auch für Sonderzahlungen sind Sozialversicherungsbeiträge zu entrichten. Unter einer Sonderzahlung versteht man Zahlungen, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit in bestimmten Zeiträumen, welche größer sind als der Beitragszeitraum, und der Beitragszeitraum ist im Regelfall das Kalendermonat, wiederkehrend, das heißt regelmäßig, ausbezahlt werden. Das heißt, dann spricht man im Sinne des Sozialversicherungsrechts von einer Sonderzahlung. Das heißt, wir haben regelmäßig in größeren Zeitraum als der Beitragszeitraum und wiederkehrend, dann spreche ich von einer Sonderzahlung. Gänzlich einmalige Zahlungen sind als Einmalprämie zu behandeln und sind daher als laufender Bezug der Sozialversicherung zu unterwerfen. Das heißt, ich zahle für Sonderzahlungen, egal ob sie wiederkehrend oder einmalig sind, auf jeden Fall einmal Sozialversicherungsbeiträge. Ich muss jedoch prüfen, ob es sich um eine Sonderzahlung im SV-rechtlichen Sinne handelt. Wenn ja, dann hat das abgabentechnisch für uns eine Auswirkung. Und zwar sind für Sonderzahlungen keine Arbeiterkammerumlage und kein Wohnbauförderungsbeitrag zu entrichten. Das heißt, wenn ich im Normalfall 18,12% für den laufenden Bezug auf der Dienstnehmerseite zu zahlen habe, dann sind das für Sonderzahlungen dann nur 17,12%, weil die Kammerumlage und die Wohnbauförderung wegfallen. Diese zwei Umlagen fallen sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer weg. Das heißt, für uns ist es wichtig, im Bereich der Sozialversicherung zu unterscheiden, laufender Bezug oder Sonderzahlung. Sonderzahlung dann, wenn regelmäßig größerer Zeitraum als der Beitragszeitraum und wiederkehrend. Dann bin ich da drinnen im Bereich der Sonderzahlung. Ansonsten bin ich im laufenden Bezug und ich muss quasi die als laufender Bezug abrechnen. Das heißt, eine Einmalprämie, die ich einmalig bekomme, ist sozialversicherungstechnisch als laufender Bezug zu beurteilen. Das heißt, dementsprechend in der Sozialversicherung, wie gesagt, grundsätzlich zahle ich auf jeden Fall für die Sonderzahlung eine Sozialversicherung. Sie fällt rein in den § 49 Absatz 1 und 2 ASVG. Ich muss jetzt nur unterscheiden, ist es laufender Bezug oder ist es Sonderzahlung? Und dementsprechend zahle ich dann die Kammerumlage und den Wohnbauförderungsbeitrag oder ich zahle den nicht. Das heißt, das wäre diesbezüglich für uns wichtig. Es ist auch eine eigene Höchstbemessungsgrundlage für die Sonderzahlungen vorgesehen. Das heißt, das ist eine Jahresbetrachtung und in unserem Fall ist das für 2020 10.740, das heißt das Doppelte der monatlichen Höchstbemessungsgrundlage. Und bis dorthin zahle ich Beiträge. Wichtig ist, ich muss wirklich eine Jahresbetrachtung machen. Das heißt, wenn die erste Sonderzahlung schon 10.000 Euro sind, nehme ich die vollen 10.000 Euro in die Bemessungsgrundlage rein. Und für den Rest des Jahres, für die restlichen Sonderzahlungen, bleiben nur noch 740 Euro dann übrig. Also das muss ich diesbezüglich beachten. Und was ich auch noch beachten muss, ist, dass diese Sonderzahlungen auch dann BVK-pflichtig sind. Das heißt, ich muss die auch der BVK unterwerfen. Wie gesagt, diesbezüglich eine wichtige Sache zu unterscheiden, laufender Bezug oder Sonderzahlung und dann dementsprechend zuordnen. Im § 67 des ESTG werden Sonderzahlungen als sonstige, insbesondere einmalige Bezüge bezeichnet. Hinsichtlich der Besteuerung von Sonderzahlungen ist das sogenannte Jahreswechsel zu beachten. Das heißt, ich kann Sonderzahlungen innerhalb des Jahreswechsels mit einem günstigeren Steuersatz behandeln. Für die ersten 620 Euro an Sonderzahlungen zahle ich gar keine Steuer. Für die nächsten 24.380 zahle ich 6%, für die nächsten 25.027 und für die nächsten 33.333 35,75. Das heißt, das ist zu beachten. Das heißt, ich habe einen Freibetrag von 620, für den zahle ich gar keine Steuer. Und darüber hinaus kann ich in den meisten Fällen mit einer 6%igen Besteuerung rechnen. Eine Besteuerung der sonstigen Bezüge mit diesen festen Sätzen unterbleibt dann, wenn das Jahressechstel höchstens 2.100 € beträgt. Das heißt, wenn ich ein Jahressechstel habe von 2.100 €, zahle ich für diese 2.100 € keine Steuer. Habe ich ein Jahressechstel von 1.800 €, zahle ich für diese 1.800 € keine Steuer, weil ich in dieser Freigrenze drinnen bin. Das ist der Paragraph 67 im ESTG, regelt auf der einen Seite den Freibetrag, den ich bei der ersten Sonderzahlung, die im Jahr fließt, berücksichtigen darf, in der Höhe von 620 und von einer Freigrenze von 2.100 €. Das heißt, da muss ich jetzt quasi unterscheiden. Und wie gesagt, ich muss das Jahressechstel berechnen. Ich habe eine 6%ige Besteuerung innerhalb des Jahressechstels. Was neu geschaffen wurde vor einigen Jahren, ist die sogenannte Solidarabgabe, dass quasi Bezüge von Besserverdienern nicht mit 6% besteuert werden, sondern mit einem höheren Prozentsatz. Und dementsprechend ist das dann auch zu berücksichtigen. Gut, ein wichtiges Kriterium ist eben, wir haben den Freibetrag, die 620, das ist im Paragraph 67 geregelt, und wir haben die Bagatellgrenze, die sogenannte Freigrenze mit 2.100 €. Das heißt, bis zu einem Jahressechstel von 2.100 € zahlen wir keine Steuer. Gut, und jetzt zum Jahressechstel. Beim Jahressechstel geht es um die bereits zugeflossenen Bezüge im laufenden Kalenderjahr. Und ins Jahressechstel gehören jetzt folgende Bezüge reingerechnet: der Lohn, der Gehalt, laufende Prämien, Überstundenentlohnungen, steuerpflichtige laufende Zuwendungen, Geldwerte, Vorteile, das heißt Sachbezüge, dann Schmutz, Erschwernis, Gefahrenzulagen, Sonnenfeiertags- und Nachtarbeitszuschläge, steuerpflichtige Teile von Reisekostenentschädigungen, das heißt, das gehört in das Jahressechstel rein. Das heißt, alles, was der Mitarbeiter jetzt bekommen hat, wir dividieren das dann durch die Anzahl der Monate, die vom Jahresanfang bis zum jeweiligen Zeitpunkt bis zur Berechnung des Jahressechstels herangezogen werden und multiplizieren es mit 2. Warum mit 2? Weil wir grundsätzlich haben 2 begünstigte Sonderzahlungen. Das heißt, dementsprechend wird das quasi dann hochgerechnet. Wird das Jahressechstel tageweise berechnet, gehe ich her, multipliziere mit 60 und jeder Monat wird quasi mit 30 Tagen herangezogen. Das heißt, dementsprechend wird das Jahressechstel dann berechnet. Und ist das Jahressechstel jetzt unter 2.100 €, kann ich bis zu diesem Tag keine bezahlen. Ist es über 2.100 €, dann muss ich quasi bei der ersten Sonderzahlung die 620 berücksichtigen und dann kann ich die Steuer dementsprechend berechnen. Was auch zu beachten ist, ist beim Austritt, beziehungsweise dann, wenn die letzte Sonderzahlung ausbezahlt wird, das ist, muss ich ein Kontrollsechstel machen, beziehungsweise dann spätestens mit der Dezemberabrechnung, wo ich hergehe, die laufenden Bezüge, die der Mitarbeiter kriegt, das heißt alle Bezüge, die grundsätzlich ins Jahressechstel gerechnet werden, die dividiere ich durch 6 und dementsprechend muss ich dann unter Umständen die Lohnverrechnung im Dezember berichtigen, wenn der Mitarbeiter unterm Jahr gesehen zu viel begünstigt besteuert hat, den 6%. Das heißt, man nennt es dann auch das sogenannte Kontrollsechstel. Das heißt, dementsprechend wichtiges Kriterium ist das Jahressechstel und aufgrund des Jahressechstels kann ich mit 6% bzw. mit einem begünstigten Steuersatz besteuern und alles, was über dieses Jahressechstel hinausgeht, an Sonderzahlung ist dann laut Tarif zu besteuern. Man nennt das Ganze dann auch Jahressechstelüberhang. Dieser Jahressechstelüberhang gehört dann in die laufende Lohnsteuer. Hinsichtlich der Sozialversicherung ist dann zu beachten, dass ich die Sozialversicherung, die im Jahreswechsel ist, dem Jahreswechsel zuordnen muss, die Sozialversicherung, die auf den Jahreswechselüberhang entfällt, auf den Jahreswechselüberhang beziehen muss. Also das wäre für uns noch von Bedeutung. Der Arbeitgeber kann bei Arbeitnehmern, die im Kalenderjahr ständig vom gleichen Arbeitgeber Arbeitslohn im Sinne des § 25 erhalten haben, in dem Monat, in dem er den letzten sonst in Bezug bekommt, die Lohnsteuer für die zugeflossenen sonstigen Bezüge innerhalb des Jahreswechsels aufrollen. Wobei bis zu einem Jahreswechsel von 25.000 Euro die Steuer 6% der 620 Euro übersteigenden Bemessungsgrundlage beträgt, jedoch höchstens 30% der 2.000 Euro übersteigenden Bemessungsgrundlage. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich bei einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin eine geringe Überschreitung des Jahreswechsels habe, dass ich aufgrund dieser 6%-Regelung zu einem höheren Steuerabzug komme und ich darf quasi maximal 30% der 2.000 Euro, diese 2.000 Euro, das ist nichts anderes als wie die alte Freigrenze, das wurde im Zuge des Gesetzes nicht korrigiert, das heißt, da sind wir bei 2.000 Euro, das heißt, ich darf diesen 2.000 Euro übersteigenden Teil, ich mache jetzt ein Beispiel, Jahreswechsel sind 2.300 Euro und wir haben 2.000 Euro, das ist die Differenz an 300 Euro und die Lohnsteuer darf maximal für die Sonderzahlungen 30% von diesen 300 Euro ausmachen, das heißt, wir sind bei 90 Euro Lohnsteuer. Und das kann ich im Zusammenhang mit dieser Aufrollung durchführen. Diese Bestimmung ist in § 77 Absatz 4 geregelt. Das heißt, ich kann das quasi auf die Bezüge innerhalb des Jahreswechsels anwenden. Man nennt das Ganze auch Einschleifbestimmung. Das heißt, es wird quasi der Bezug eingeschliffen, das Jahreswechsel wird nicht neu berechnet. Das heißt, diese Einschleifbestimmung kann ich durchführen und wie gesagt, diesbezüglich gibt es diese Möglichkeit der Aufrollung im Zusammenhang mit Sonderzahlungen, wo ich im Zusammenhang mit der letzten Sonderzahlung, die er bei mir kriegt, diese Aufrollung durchführen kann und wo ich quasi als Lohnsteuer die 30% der 2.000 übersteigenden Teil habe. Das Jahreswechsel weniger 2.000 Euro und 30% davon ist die maximale Lohnsteuer an Sonderzahlungen, die ich zahlen darf. Voraussetzung, dass ich das machen darf, ist, der Mitarbeiter muss das ganze Jahr vom gleichen Unternehmer Bezüge bekommen haben und diesbezüglich muss ich das dann halt berücksichtigen. Hinsichtlich der restlichen Abgaben, die Sonderzahlungen sind DB, DZ und kommunalsteuerpflichtig und sofern der Mitarbeiter den Bestimmungen des BMSVG unterliegt, sind die natürlich auch BVK-pflichtig. Jubiläumszuwendungen sind in zwei Arten zu unterscheiden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Dienstnehmerjubiläen und auf der anderen Seite Firmenjubiläum. Das heißt, wenn es um die Bestand der Firma geht, beziehungsweise Dienstnehmerjubiläum, dann wenn es um die Betriebszugehörigkeit geht. Diese Jubiläumsgeschenke, die Gelder können in Form von Geld oder Sachbezügen erfolgen. Der Anspruch auf Jubiläumsgelder, Jubiläumsbezüge ist grundsätzlich im Kollektivvertrag geregelt. Außerdem ist zu beachten, ob es Betriebsvereinbarungen gibt oder einzelvertragliche Regelungen diesbezüglich. Werden solche Zahlungen freiwillig gewährt, spricht man von Jubiläumsgeschenken. Das heißt, diese Jubiläumsgelder sind im Kollektivvertrag verankert, wobei quasi festgehalten wird, zum Beispiel, dass der Mitarbeiter bei 25 Jahren Betriebszugehörigkeit 1,5 Monatsgehälter kriegt. Also bei Firmenjubiläen ist es so, dass wenn ich jetzt sage, ich zahle jetzt Hausnummer für ein 100-jähriges Firmenjubiläum dem Mitarbeiter eine Prämie aus, dann ist das auch eine Jubiläumszahlung, die er im Zusammenhang mit diesem Jubiläum bekommt. Aus Anlass eines Dienstnehmerjubiläums oder eines Firmenjubiläums sind Sachzuwendungen bis zu 186 Euro jährlich beitragsfrei. Dabei ist es unerheblich, ob die aufgrund eines Rechtsanspruchs oder freiwillig gewährt werden. Übersteigt diese Sachzuwendung den Freibetrag von 186 Euro, dann ist der übersteigende Teil beitragspflichtig. Nehmen wir zum Beispiel, Mitarbeiter bekommt einen Reisegutschein in der Höhe von 300 Euro, weil er jetzt 25 Jahre in der Firma ist. Die 186 sind frei, der darüber hinausgehende Teil von 114 wäre pflichtiges Entgelt. Diese Beitragsbefreiung, diese 186 Euro, sind nur auf Sachzuwendungen anzuwenden. Geldzuwendungen sind jedenfalls beitragspflichtig abzurechnen. Im Hauptverband gibt es sogenannte jubiläumswürdige Jahre. Und da sind im Lohnsteuerrecht jetzt Überlegungsgesenke für 10, 20, 25, 30, 35 und so weiter. Beziehungsweise bei Firmenjubiläen haben wir 10, 20, 25, 30, 50, 70, 75, 80, 90 und so weiter als Jubiläen anerkannt. Das heißt, für diese Jubiläen kann ich Sachzuwendungen bis zu 186 Euro jährlich SV und sozialversicherungsfrei bekommen. Und wie gesagt, diese 186 Euro beziehen sich rein auf Sachzuwendungen. Alles, was in Geldform bezahlt wird, ist im Regelfall pflichtig. Das heißt, die sind in der Sozialversicherung als einmaliger Bezug. Beziehungsweise wenn er Wiederkehr ist, als Sonderzahlung zu titulieren. Und in der Steuer ist es eine Sonderzahlung innerhalb des Jahressechsters, kann ich sie begünstigt besteuern mit 6%. Diese 186 Euro Sachzuwendung, wenn die der Mitarbeiter bekommt, sind in der SV, in der Lohnsteuer, die BDZ und Kommunalsteuer frei. Und alles, was über diese 186 Euro hinausgeht, ist abgabenpflichtig. Sowohl in der Sozialversicherung als auch in der Lohnsteuer, als auch bei DBDZ und Kommunalsteuer. Vergütungen für Diensterfindungen sowie Prämien für Verbesserungszuschläge. Arbeitsrechtlich kann es sein, dass der Mitarbeiter eine Diensterfindung tätigt. Diensterfindung, Rechtsgrundlage dafür ist, dass es im Patentgesetz eingetragen ist oder dass er Arbeitsabläufe verbessert. Das heißt, der Mitarbeiter hat dann unter Umständen aufgrund des Patentgesetzes Anspruch auf eine angemessene Vergütung für diese Erfindung. Wenn das Ganze nicht patentierbar ist und der Mitarbeiter verbessert Betriebsabläufe, kann es auch eine Prämie für den Verbesserungsvorschlag geben. Das heißt, die Prämie ist in der Regel vom Nutzen für den Betrieb festgelegt. In der Praxis sind es ca. 5 bis 20% des jährlichen Nutzens. Abgabenrechtlich sind diese Prämien für Diensterfindungen bzw. Verbesserungsvorschläge sozialversicherungsrechtlich entweder als laufender Bezug darzustellen, wenn es eine einmalige Zahlung ist, oder als Sonderzahlung, wenn der Mitarbeiter für diese Diensterfindung regelmäßig was bekommt. Beim Verbesserungsvorschlag ist es im Regelfall eine einmalige Zahlung, das heißt, das ist dem laufenden Bezug zuordnen. Steuertechnisch sind diese Zahlungen wie eine Sonderzahlung zu behandeln, das heißt, wir haben in § 67 Absatz 1 das Jahressechstel und diese Zahlungen sind innerhalb des Jahressechstels begünstigt. DBDZ Kommunalsteuer sind sowohl für Verbesserungsvorschlag als auch für die Diensterfindung zu entrichten. Unter einer Nachzahlung versteht man eine Aufzahlung für abgelaufene Lohnzahlungszeiträume bzw. Kalenderjahre, für welche ein zu geringes Arbeitsentgelt bzw. noch kein Arbeitsentgelt bezahlt wurde. Abgabenrechtlich ist in der Sozialversicherung zu beachten, dass diese Nachzahlungen in einen laufenden Bezug und in eine Sonderzahlung aufzuteilen sind und beitragszeitraumkonform aufzurollen sind. Das heißt, sie sind dem entsprechenden Beitragszeitraum zuzuordnen. Das heißt, handelt es sich um eine Nachzahlung aus dem Jahr 2019, sind die Beiträge dem Jahr 2019 zuzuordnen. Und es sind die Höchstbeitragsgrundlagen und Prozentsätze des jeweiligen Jahres zu berücksichtigen. Das heißt, sozialversicherungstechnisch sind diese Zahlungen zuzuordnen. In der Lohnsteuer findet man Regelungen in § 67 Absatz 8 Litera C StG, wo man unterscheiden muss, ob diese Nachzahlungen für abgelaufene Kalenderjahre auf eine willkürliche Verschiebung zurückzuführen sind oder nicht. Sofern sie nicht auf eine willkürliche Verschiebung zurückzuführen sind, sind sie mit einem festen Steuersatz zu besteuern, wenn sie sich um eine Abfertigung usw. handelt, beziehungsweise im § 10 zu versteuern als laufender Bezug. Im Bereich der Lohnsteuer haben wir, wenn es um keine willkürliche Verschiebung es sich handelt, ein Fünftel steuerfrei zu belassen und die restlichen vier Fünftel sind nach Tarif zu besteuern. Was heißt jetzt willkürlich? Das Wort willkürlich umfasst nicht nur jene Fälle eines Missbrauchs, sondern auch eine freiwillige Verschiebung oder eine freiwillige Lohnzahlung. Das heißt, dementsprechend muss ich unterscheiden. Ist es willkürlich verschoben worden, dann ist es quasi nach Tarif zu besteuern. Ist das Ganze nicht willkürlich, kann ich ein Fünftel freibelassen und vier Fünftel pflichtig. Diese Regelung finden wir in § 67 im StG und dementsprechend muss ich das berücksichtigen. Nachzahlung für abgelaufene Kalenderjahre, die auf einer willkürlichen Verschiebung des Auszahlungsbereits beruhen und nicht mittels eines 13. Lohnauflauf bis zum 15. Februar erfasst worden sind, sind dann noch Tarif zu besteuern. Das heißt, für uns ist dieser 15. Februar auch ein Thema. Das heißt, bis 15. Februar, wenn ich Zahlungen bekomme, sind sie mit dem 13. Abrechnungslauf, dem entsprechenden Zeitraum zuzuordnen. Ist das Ganze nach dem 15. Februar passiert und es ist keine willkürliche Verschiebung, dann haben wir Versteuerer noch § 67, wo wir ein Fünftel freilassen können und der Rest wird nach Tarif besteuert. Und wenn es eine willkürliche Verschiebung ist, dann ist das im Zuflussmonat nach Tarif nach § 67 10 als laufender Bezug zu besteuern. Wie gesagt, das ist bei den Nachzahlungen wichtig, das heißt, ich muss jetzt unterscheiden, ist es bis 15. Februar dann innerhalb eines 13. Laufs zuzuordnen und nach dem 15. Februar muss ich schon unterscheiden, ist es willkürlich oder nicht willkürlich. Wenn es willkürlich ist, dann nach Tarif, ist es nicht willkürlich, ein Fünftel frei, vier Fünftel pflichtig. Und in der Sozialversicherung müssen wir immer die Zahlung der entsprechenden Periode zuordnen, das heißt, da muss ich immer eine Aufholung durchführen und das dem entsprechenden Beitragszeitraum zuordnen. Der § 49 Absatz 3 Ziffer 11 Litera B ASVG hat die Gesundheitsförderung, Prävention und Impfung beinhaltet. Das heißt, in diesem Zusammenhang werden Zahlungen des Arbeitgebers beitragsfrei gestellt, sofern es zielgerichtete, wirkungsorientierte, vom Leistungsangebot der gesetzlichen Krankenversicherung erfasste Gesundheitsförderung und Prävention sowie Impfungen erfasst, soweit diese Zuwendung an alle A-Dienstnehmerinnen oder bestimmte Gruppen von Dienstnehmern gewährt werden. Das heißt, diesbezüglich sagt der § 49 ASVG, dass wir Angebote zur Ernährung zur Verfügung stellen können, dann Angebote zum Thema Bewegung, wobei nicht beitragfrei sind, demnach Beiträge für Fitnesscenter oder Mitgliedsbeiträge für Sportvereine. Und da muss ich achten darauf, wenn es beitragsfrei sein, dass es zielgerichtet und wirkungsorientiert sind und von qualifizierten Personen abgegolten werden. Gut, dann haben wir Angebote zum Thema Sucht und Angebote zum Thema psychische Gesundheit sowie Impfungen sind darin erfasst. Das heißt, diese freiwilligen sozialen Zuwendungen, die der Arbeitgeber noch tätigen kann, sind in § 49 ASVG erfasst. Eine korrespondierende Regelung zu den Bestimmungen des § 49 Absatz 3 Ziffer 11 Litera B ASVG findet sich auch in der Lohnsteuer im Einkommensteuergesetz in § 3 Absatz 1 Ziffer 13 StG. In § 49 Absatz 3 Ziffer 11 sind freiwillige soziale Zuwendungen erfasst. Zu diesen Zuwendungen gehören Zuwendungen des Dienstgebers an den Betriebsratsfonds sowie Zuwendungen zur Beseitigung von Katastrophen, Schäden, insbesondere Hochwasser, Erdrutsch und Vermoorungs-, Lawinenschäden. Außerdem sind Zuwendungen des Dienstgebers für zielgerichtete, wirkungsorientierte, vom Leistungsangebot der gesetzlichen Sozialversicherung erfassten Präventionsmaßnahmen, Gesundheitsförderungsmaßnahmen sowie Impfungen vorgesehen. Außerdem Zuwendung des Dienstgebers für Begräbnis des Dienstnehmers, der Dienstnehmer oder dessen Partnerin oder Kinder. Zuschüsse des Dienstgebers für die Betreuung von Kindern bis höchstens 1.000 Euro pro Kind und Kalenderjahr. Dann haben wir die freien und verbilligten Mahlzeiten mit diesen Essensgutscheinen, wenn sie in Arbeitsplatznahrung sind 4,40 oder 1,10 Euro, beziehungsweise auch die Getränke, die zum Verbrauch im Betrieb unentgeltlich oder verbilligt abgegolten worden sind. Außerdem haben wir in § 49 drin, Absatz 3 drinnen die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung bzw. von Sachzuwendungen im Zusammenhang mit dessen mit Thema Weihnachtsgeschenke. Da haben wir für Betriebsveranstaltung 365 Euro jährlich und für Sachzuwendungen 186. Zusätzlich haben wir für Dienstnehmer oder Firmenjubiläen die Möglichkeit, bis zu 186 Zusätze zu bekommen. In der Litera 18a haben wir drinnen im ASVG Aufwendungen des Dienstgebers für die Zukunftssicherung seiner Dienstnehmer. Soweit es für alle Dienstnehmer oder bestimmte Gruppen getätigt werden, sind das 300 Euro jährlich bzw. 25 Euro pro Jahr, sofern sich das Ganze nicht um eine Gehaltsumwandlung handelt. Das heißt, ich kann den Mitarbeiter quasi aufgrund des § 49 Absatz 3 300 Euro pro Jahr in so eine Zukunftssicherungsmaßnahme überweisen. Die steuerrechtlichen Bestimmungen zu diesen freiwilligen sozialen Zuwendungen findet man im § 3 des Einkommensteuergesetzes. Dort haben wir die steuerfreien Bezüge drinnen. Da haben wir auch diese Essensgutscheine zum Beispiel drinnen, die Teilnahme an den Betriebsveranstaltungen mit den 365 und die 186. Das heißt, diese Zuwendung in dem Zusammenhang, das heißt, das haben wir in diesem § 3 StG erfasst. Wir haben auch diese Zukunftssicherungsmaßnahmen mit 300 Euro drinnen. Das heißt, diese Regelungen dazu findet man im § 49 Absatz 3 des ASVGs, wo es um die sozialversicherungspflichtfreien Entgelte geht, die grundsätzlich nicht der SV unterliegen, und im § 3 StG, wo es um die steuerfreien Entgeltbestandteile geht. Das heißt, das ist für uns der Anknüpfungspunkt, wenn es dahin geht. Sofern diese freiwilligen Zuwendungen steuer- und SV-frei sind, sind dafür keine BVK-Beiträge abzuführen und auch kein Debet, kein DZ und Kommunalsteuer. Sobald eine Pflichtigkeit gegeben ist, sind auch diese Beiträge abzuführen.